Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Meine Kinder sind das Beste, was mir im Leben passiert ist, so reden meist Eltern mit erwachsenen Söhnen und Töchtern. Das Leben mit kleinen Kindern sieht aber etwas anders aus. Sie machen viel Arbeit, kosten viel Geld, setzen die Partnerschaft unter Stress und bringen junge Mütter und Väter, die Job und Familie kombinieren wollen, physisch und psychisch an ihre Grenzen. Senken also Kinder die Lebenszufriedenheit ihrer Erzeuger? Was sagen Studien und wohin mit dem Elternfrust? Im Kontext debattieren jetzt Nicole Althaus, Begründerin des Mama-Blog und Chefredaktorin der Zeitschrift Wir Eltern, der Kinderpsychologe Dr. Heinrich Nufer, er hat eine Beratungspraxis für Kinderfragen und Kinderrechte, und Sven Broder, Journalist und Autor des Buches Papa steht seinen Mann. Katharina Kirchenmann leitet das Gespräch.
Nicole Althaus, Sie sind Mutter von zwei Kindern, 7 und 11 Jahre alt. Wann machen Ihre Kinder Sie glücklich?
Ja, eigentlich ziemlich häufig, muss ich sagen. Das sind so die kleinen Situationen. Also zum Beispiel, die Ältere hat mich letzthin glücklich gemacht, als sie so ganz stolz vom Schwimmen nach Hause kam, weil sie das erste Mal vom 3 Meter einen Kopfsprung gewagt hat. Und die war so stolz auf sich selbst und das hat sie so ausgestrahlt, das macht dann einfach glücklich. Oder die Kleine auch. Die genießt im Moment so sehr, wenn wir alleine zu Hause sind, sie und ich. Also für ein Mittagessen sind wir alleine und dem sagt sie dann der Mama Ella-Tag. Und das ist auch einfach rührend. Also ich finde, Kinder, das ist so ein bisschen so wie Bücher lesen. Also wenn man sich daran erinnert, wie man als Kind so ein Buch verschlungen hat und eigentlich immer von hinten schauen wollte, wie es weitergeht. Und mir geht es manchmal so mit meinen Kindern. Also ich finde es so spannend zu sehen, wie aus diesen 3-Kilo-Häufchen Persönlichkeiten werden, das finde ich eigentlich das Spannendste am Muttersein.
Heinrich Nufer, Ihre Kinder sind mittlerweile erwachsen. Erinnern Sie sich an den Moment, als Ihre Frau Ihnen gesagt hat, ich bin schwanger? Wie war das für Sie?
Ich weiß es nicht mehr so genau, aber wir hatten ja eine Familienplanung vorgesehen, weil beide noch eine Ausbildung abgeschlossen haben. Und dann hat es dann einfach eingeschlagen. Und es war dann das erste Kind unterwegs, zum Glück konnte ich die Dissertation noch einreichen und die Prüfung fertig machen, bevor der älteste Sohn auf der Welt war.
An das Gefühl erinnern Sie sich nicht? Haben Sie sich gefreut oder waren Sie geschockt?
Sicher, nein. Wieso geschockt? Also wir waren ja ein Paar, das Freude an den Kindern hatte, vom Beruf her, aber auch von unseren Interessen her. Und das war dann eine logische Folge.
Ihre Kinder sind erwachsen. Haben Sie mittlerweile auch selber Kinder? Sind Sie Großvater?
Nein, noch nicht.
Und was denken Sie, warum Sie keine Kinder haben?
Ja, die sind auch noch auf ihrem Weg. Die machen vielleicht uns ein bisschen nach, dass man nicht so früh Kinder haben muss. Man muss sich entscheiden, ob man sie sehr früh hat oder dann im mittleren Alter, wenn man so schon ein bisschen die Situation gesettelt hat und ein bisschen freier ist, oder?
Sven Broder, Sie sind ein junger Vater mit 2 kleinen Kindern. Was haben Sie vom Vatersein erwartet?
Ich habe mir schon als kleiner Junge Kinder gewünscht. Ich wollte immer Kinder und keine Frau. Das unterscheidet mich vielleicht von anderen Männern. Ich habe im Gegensatz, also das vielleicht als Widerspruch, ich habe mit 27 mein erstes Kind bekommen und wir standen eigentlich am Anfang von allem. Ich hatte keine wirkliche Ausbildung, keinen Beruf, der mir sehr viel Geld in die Familienkasse gespült hätte. Es war eigentlich ein Risiko. Ich war dann vielleicht auch ein bisschen geschockter als Herr Nufer, als die Nachricht kam. Aber es ist sehr gut herausgekommen. Wir sind immer noch zusammen glücklich und wir haben es auch finanziell so weit gebracht, dass wir noch das Essen auf dem Tisch haben und so. Also,
Sie wollten Kinder, aber keine Frau.
Ja,
als Kind.
Ich wollte schon. Es geht ja wahrscheinlich nicht um. Es geht noch nicht ganz ohne Frau. Nein, ich habe mir vorgestellt, dass das Problem wird nie das Kind, das Verhältnis zu meinen Kindern sein. Ich habe Kinder immer geliebt. Ich weiß, ich habe meine Eltern geliebt. Und das Problem, ich bin halt auch ein Scheidungskind. Vielleicht kam das auch ein bisschen daher. Ich wusste, das Problem ist eher diese Dreiecksbeziehung, Frau, Mann, Kind. Und das hat mir eher ein bisschen Sorgen gemacht früher. Aber dass ich glücklich werde mit meinen Kindern, das habe ich nie in Frage gestellt.
Und wie ist das Leben jetzt als Familienvater?
Auch mit meiner Frau erstaunlich gut. Nein, wie das Leben jetzt ist mit meinen Kindern. Unterhaltsam, lustig, manchmal traurig, manchmal ist alles. Ich habe so viel erlebt in diesen 7 Jahren. Mein großer Der Jüngere ist jetzt 7,5 Jahre alt und ich habe so viel erlebt mit diesen beiden Kindern mittlerweile, dass man eben sagen kann, ich kann gar nichts verpasst haben in diesen Jahren. Ja.
Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Papa steht seinen Mann, von der Kunst Vater zu sein und Mannsbild zu bleiben. Und da steht der Satz zum Beispiel, der Sprung vom rauschenden Single hinein ins dümpelnde Familienleben ist im Normalfall ernüchternd. Wie meinen Sie das?
So wie ich es geschrieben habe, es ist wirklich ernüchternd. Es hat halt vielleicht nicht mehr so diese Spontanität, die man in jungen Jahren gerne hat, das von einem Tag in den anderen zu leben, unabhängig zu sein, sondern es ist halt wirklich ein Projekt, auch wenn ich das Wort nicht so gerne habe im Familienzusammenhang, weil es ja doch mehr ist als nur ein Projekt.
Also nein, Kinder als Projekt.
Ja, eben, es ist ja eigentlich mehr, aber es ist ja doch, irgendwie ist es ein Projekt, zu dem man Ja sagt und da kann man nicht einfach aussteigen, wenn man das mit einer gewissen Seriosität angehen möchte. Und das ist ein Druck, mit dem muss man zuerst mal zurechtkommen, weil im Leben gibt es sonst eigentlich nichts.
Nicole Althaus.
Also ich würde auch sagen, also Kinder zu haben ist sicher nie die einfache Entscheidung, also das oder die einfachste Lösung. Also das würde ich wirklich sagen und ich meine, man muss auch ganz ehrlich sagen, das ist, also die Kinder, die nerven, oder? Die zwingen einen geregelten Alltag auf, die zwingen einem schlaflose Nächte auf, sie berauben einem der Individualität, die ja in unserer Gesellschaft enorm hochgesetzt wird. Also das muss man schon sagen. Ich meine, man gibt extrem viel auf für die Kinder und daher kommt wahrscheinlich auch dieser Anspruch, dass sie glücklich machen müssen, weil man ja so viel, also je mehr man investiert, desto mehr möchte man eigentlich auch zurückkriegen. Das ist eigentlich ein bisschen eine absurde Situation, aber man muss schon auch sagen, also Kinder haben ist, wenn sie klein sind, unglaublich anstrengend und man finde ich auch, das muss man auch nicht unter den Tisch wischen.
Sie haben ein Leben aufgegeben als Berufsfrau, Sie waren unabhängig, finanziell, emotional und plötzlich waren Sie Mutter. Was hat sich aus Ihrer Sicht rückblickend am meisten verändert?
Also bei mir war es so, ich habe ja eigentlich mein Leben nicht aufgegeben, das wusste ich auch, dass ich das nie will. Und deshalb habe ich, anders als Sven zum Beispiel, aber das ist wahrscheinlich typisch Frau, ich hätte mit 27 nicht sagen können, ich möchte Kinder. Ich war mitten im Studium und ich wollte mich auch beruflich entwickeln können. Und das ist bei einer Frau dann irgendwie, wird man schon sehr früh gezwungen, quasi fast schon sich auf eine Schiene einzustellen. Und dann irgendwann mal habe ich einen Mann getroffen, mit dem ich das Gefühl hatte, da kann ich auch eine Familie haben, ohne dass ich alles aufgeben muss. Aber ich hatte es in meiner Generation jetzt sehr früh Kinder, also sehr früh, nicht so früh wie er, ich war 30, als meine erste Tochter zur Welt kam und ich war die Erste in meinem Bekanntenkreis. Alle anderen hatten 9, 10 Jahre später Kinder. Also deren Kinder sind jetzt klein. Und das Allerschlimmste war, ich war vorher 100% berufstätig und dann von einem Tag auf den anderen. Ich habe auch am Tag von der Geburt noch gearbeitet. Am nächsten Morgen ist man zuerst im Spital, das geht ja noch. Aber dann nach 3 Tagen ist man zu Hause. Mutter, Seelen allein, das Wort spricht Bände, wirklich. Mit Brüsten, die tropfen, mit einem Kind, das schreit. Man hat keine Ahnung, wie man diesen Alltag hinkriegen soll. Und niemand ist da, mit dem man irgendwie sprechen könnte. Also, weil ich kannte niemanden, der Kinder hat. Und ich meine, rufen Sie mal eine Kollegin an die Arbeit. Ich meine, die versteht die Probleme einfach nicht.
Aber es gibt ja die andere Seite. Also, für mich ist es so gewesen, dass ich am Beispiel meiner Kinder oder am Miterleben der Entwicklung der Kinder meine Jugend oder meine Kindheit auch wieder bewusster bekommen habe.
Sie 12 Stunden am Tag allein mit dem Baby?
Ja, ich habe auch mit meiner
mit
Frau
dem Baby,
geteilt.
Mit einem wochenalten Baby?
Ja.
12 Stunden alleine?
Ja. Unsere Mütter haben das auch gemacht, oder?
Ja, das stimmt.
Und,
sie durften wahrscheinlich nie sagen, wie sie sich dabei gefühlt haben. Könnte ich mir vorstellen.
Das ist ein Tribut, den wir unserer nächsten Generation eigentlich Pflicht haben, den zu erfüllen oder den zu leisten.
Heinrich Nufer, Sie sind Kinderpsychologe, Sie haben Studien studiert und aktuelle Studien zeigen, dass Kinder die Lebenszufriedenheit ihrer Erzeuger senken können. Wie ist das zu verstehen?
Ja, der Titel ist ja auch entlehnt den Pressemitteilungen über diese Studie Lebensglück. Und aber das ist eine Variable, man hat einfach eine Skala gemacht und gefragt, bist du glücklich oder weniger glücklich oder überhaupt nicht glücklich oder belastet? Und dann hat man das in Beziehung gesetzt zur Anzahl der Kinder oder zum Lebensalter, in dem man steht oder Berufsstatus man ist, ob man mit einem Partner zusammen ist. Aber das ist keine kinderpsychologische Studie, das ist eine demografische Studie, die zeigt, dass die Abhängigkeit, ob es einem wohl ist oder gut geht bei der Betreuung der Kinder und bei der Aufgabenlösung, ist sehr abhängig davon, ob familienergänzende Angebote bestehen, ob Krippenhorte bestehen, ob Nachbarschaftshilfen existieren, ob man in einem größeren Kontext eingebettet ist, nicht in seinen vier Wänden allein ist.
Und ob es eine gewisse berufliche oder finanzielle Sicherheit gibt der Familie, das wäre auch sehr entscheidend. Und ich frage mich bei solchen Studien dann immer, wie hätte ich reagiert, wenn wir werden wir wahrscheinlich am Abend um 6:30, wahrscheinlich wie immer rufen die dann zur Abendzeit an, wenn man schon am Abendbrot sitzt und alles schon ein bisschen stressig ist, wie fühlen Sie sich jetzt? Haben Ihre Kinder Sie glücklicher gemacht? Dann frage ich mich, ja, es gäbe wahrscheinlich einen Abend, wo ich gesagt hätte, ja Himmel, nein, natürlich nicht heute, gerade heute nicht. Und dann kommt das dann in der Studie, vielleicht haben Sie 10 am gleichen Abend so erwischt. Und dann
das ist natürlich nicht so, das ist eine seriöse, direkte Befragung. Also das ist, von daher kann man keinen Vorwurf machen etwas hineininterpretieren. Aber meine Frage ist eher, warum müssen Kinder uns wirklich glücklich machen? Also was ist da für eine Vorstellung? Es ist doch ein Auftrag oder eine Chance. Ich denke immer wieder an die Weihnachtsgeschichte und an dieses Christus. Kommt ein Mensch in die Welt und kommt in dieser Welt, bekommt eine Aufgabe, entwickelt sich in die Welt hinein. Und das zu beobachten und das zu unterstützen, wie das Kind selber den Weg findet und selber auch Entdeckungen macht, Strukturen entdeckt, das ist doch wunderbar. Das ist eine Kraft, die auch befriedigt, oder? Aber wieso soll das? Ich glaube nicht, dass uns die Kinder glücklich machen müssen.
Die Kinder machen zwar nicht glücklich, Sie würden sagen, die Frage ist eigentlich falsch gestellt. Seit wann stellt man denn diese Frage so? Hat man die in den 60er Jahren, in den 50er Jahren auch schon gestellt? Mussten damals schon Kinder ihre Eltern glücklich machen?
Es war auch bei meiner Mutter oder bei meinen Nachbarn waren die Kinder manchmal eine große Belastung und ein too much, wenn die anderen Arbeiten noch da waren, aber man war nie allein. Also man hat immer jemanden gefunden oder jemanden ansprechen können, der dann eingetreten ist oder eingestanden ist. Ich hatte einen Großvater, der hat Gehbehinderung gehabt, saß vor dem Haus auf der Gartenbank und der konnte den Kinderwagen natürlich bewegen, wie er wollte, oder? Also er konnte den hin und her schieben und hat Hütepflichten übernommen. Das fehlt uns natürlich, diese spontanen Möglichkeiten, mal jemandem das Kind zu bringen und zu sagen, ich mag jetzt nicht.
Haben Sie Großeltern, Nicole Althaus?
Ja, habe ich. Und ohne die wäre das Glück sehr viel kleiner, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also das stimmt natürlich. Ich finde auch, es ist unglaublich abhängig von der Situation, also ob man eben Hilfe kriegt oder nicht. Aber ich finde es auch noch etwas anderes interessant. Also es ist ja eigentlich ein Paradox, oder? Also wir können ja eigentlich nur nach dem Glück fragen, weil es uns so gut geht. Weil Mütter und Väter, die irgendwie schauen müssen, dass die Kinder genug zu essen haben, die fragen sich nicht, ob die Kinder glücklich machen, sondern die sind glücklich, wenn die Kinder überleben. Also das ist das eine. Also die Frage stellt sich eigentlich erst, wenn man in einer Wohlstandsgesellschaft lebt. Und das andere ist, glaube ich, schon, dass man einen Zeitpunkt so ein bisschen feststellen kann, wann die Frage aufgekommen ist. Ich finde, sie hat eben schon mit der Emanzipation zu tun und mit der Pille. Also von dem Moment an, wo man sich eben entscheiden kann, ob man Kinder will oder nicht, gehören die Kinder nicht mehr einfach zu einem weiblichen Lebenslauf und dann hat man die Qual der Wahl und mit der Qual der Wahl kommt die Frage, was könnte mich glücklicher machen? Meine Großmutter hat sich das nicht fragen können, weil Kinder, die kamen und die gehörten dazu.
Aber ich finde es trotzdem eigentlich, also natürlich haben Sie absolut recht, man muss das schon ein bisschen kritisch sehen, diese Frage, sollen Kinder glücklich machen? Aber ich finde, man darf durchaus auch sagen, meine Kinder machen mich glücklich und sie sollen mich irgendwo auch glücklich machen. Es ist einfach wichtig, welche Erwartung ich daran habe. Knüpfe. Machen mich meine Kinder glücklich, wenn sie ins Gymnasium kommen? Dann würde ich schon sagen, das wird wahrscheinlich heikel. Aber wenn ich sage, meine Kinder machen mich glücklich, wenn sie zufrieden sind, wenn sie respektvoll umgehen mit anderen Kindern auf dem Spielplatz, dann darf ich sagen, ich will, dass meine Kinder mich glücklich machen diesbezüglich. Mhm. Sie dürfen mich aber auch mal traurig machen, natürlich.
Heinrich Nuffer, was denken Sie dazu?
Ja, ich denke, das ist einfach eine zu einfache Sicht auf diese Perspektive des Lebensglücks oder des Glücklichseins. Es ist auch das Auf und Ab, die Schwierigkeiten, die man mit Kindern bis in die Pubertät und das junge Erwachsenenalter hinein durchläuft. Das ist nicht nur ein gerader Weg, das geht ein Auf und Ab und das macht einem auch stark oder gibt einem etwas oder bringt einem natürlich auch an den Rand manchmal, dass man Hilfe holen muss. Aber dieses Bild, das man vor allem in den 60er Jahren und 70er Jahren in den Prospekten oder in den Anpreisungen von Babyfood gesehen hat, wenn du dein Kind glücklich machen willst, dann kauf dieses Produkt. Und dann hat man eine lachende Mutter gezeigt. Man hat eigentlich das Bild der belasteten Mutter, wie sie das schildern, hat man gar nicht mehr zugelassen, weil es werbeträchtig war. Und viele sind dann auf der Suche und sagen, wenn ich das Produkt kaufe oder diese Salbe kaufe oder dieses Programm mache, dann wird mein Kind glücklich sein, dann bin ich auch glücklich. Oder? Und das ist ein Trugschluss.
Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass da jetzt wirklich nur die Konsumgesellschaft schuld ist, dass wir irgendwie ein Bild haben, wie eine glückliche Mutter aussehen muss. Ich glaube, das hat schon viel mehr dazu, dass das Glück, also ich meine, erstens mal ist ja Glück etwas, was radikal subjektiv ist. Man kann das nicht delegieren. Und in der Partnerschaft hat man das auch schon längstens herausgefunden. Also wenn Sie zu einem Psychologen gehen und irgendwie sagen, mein Mann macht mich nicht mehr glücklich, dann wird er Ihnen als erstes sagen, naja, muss er denn das? Oder? Also hat er, also Sie sind schon selbst zuständig für Ihr Glück. Und genau dasselbe ist eigentlich mit den Kindern. Es ist ja dann eigentlich mehr die Frage, wie definiere ich Glück und wie viel haben Kinder damit zu tun? Oder? Also irgendwie, wenn eben Glück, was Sie wahrscheinlich meinen, ist, irgendwie mit 70 irgendwann mal zurückzublicken und ein rundes Leben zu haben von Tiefen und Höhen und irgendwie das in Bewegung war, dann machen Kinder wahrscheinlich glücklich, weil das Leben vielleicht schon ein bisschen mehr in Bewegung ist, wenn man Kinder hat. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es Kinder zum Glück braucht. Also ich kenne einige meiner Freundinnen haben keine Kinder und ich finde, die haben ein wunderbares Leben. Also ich würde da wirklich auch nicht sagen, dass es Kinder zum Glück braucht.
Und aus den Studien, die man derzeit lesen kann, könnte man das auch schließen, dass eigentlich kinderlose Erwachsene, kinderlose Paare im Prinzip glücklicher sind, weil es kommt billiger und sie haben weniger Arbeit. Sie hören Kontext, die Debatte auf DRS2 zur Frage, machen Kinder glücklich? In der Diskussionsrunde sind der Kinderpsychologe Dr. Heinrich Nufer, er war früher Leiter des Marie-Meyerhofer-Instituts in Zürich. Sven Broder ist da, Vater von zwei kleinen Kindern und Autor des Ratgebers für Väter «Papa steht seinen Mann» und Nicole Althaus, Initiantin des Mama-Blog und Chefredaktorin der Zeitschrift «Wir Eltern». Wir haben über das Glück gesprochen. Was ist denn eigentlich Glück? Wie kann man das definieren? Ich möchte noch zum Mutterbild kommen oder respektive zum Vaterbild. Es sind hohe Ansprüche da von außen an Eltern, Mütter und Väter. Welche sind denn heute die Erwartungen an Mütter und Väter?
Für mich ist einfach interessant, dass die junge Generation, die man wieder befragt, die dann unmittelbar vor dem Erwachsensein steht oder am Anfang des Erwachsenseins steht und Kinder haben könnte, dass die eigentlich ein Bild von der Familie haben, das es eigentlich gar nicht mehr so gibt.
Nämlich?
Die wollen also eine Kleinfamilie mit einer Frau, die zu Hause ist und dass man sich das leisten kann. Also das ist ein völlig verquertes Bild gegenüber dem, was eigentlich die Realität ist, wie Sie es geschildert haben. Das beschäftigt mich. Also warum diese junge Generation immer noch nicht die nötigen Informationen hat.
Also Sie sprechen jetzt aber von den jungen Männern, ganz klar, weil es gibt die Studie, wo die jungen Männer befragt worden sind und es gibt die Studie, wo die jungen Frauen befragt worden sind und die klaffen eklatant auseinander. Das ist aber eine deutsche Studie. Und da steckt natürlich genau dieses große gesellschaftliche Sprengpotenzial, oder? Dass eben die Frauen wollen eben nicht mehr zu Hause bleiben mit den Kindern, die Mehrheit. Und die jungen Männer, die haben aber je nach Ausbildungsstand auch noch immer sehr ein traditionelles Familienbild. Und ja, das ist nicht einfach.
Aber es ist gerade wenn wir beim Thema Glück sind, ist ja nicht, es wäre auch ein bisschen einfach zu sagen, eine Familie wird glücklich, wenn beide arbeiten, beide Karriere machen und Kinder haben. Das wäre, und das moderne Familienbild macht a priori glücklicher als das traditionelle Familienbild. Das ist schlicht nicht so. Ich glaube, man muss hier einen Weg herausfinden, wie man als Partner zusammen mit seinen Kindern eine Gemeinschaft bildet, die alle möglichst zufrieden und glücklich macht. Und das kann auch mal wieder wechseln. Es kann, und da geht es wahrscheinlich auch die politischen und gesellschaftlichen Forderungen, dass man diese verschiedenen Lebensmodelle ermöglicht, und zwar vorurteilslos. Und,
In Ihrem Buch, Sven Broder, habe ich eine interessante Stelle gefunden. Das macht Frau Eindruck. Also es kommt mir vor, Sie sagen da das Ehebett frisch anziehen, Ihre Lieblingsschuhe zum Schuhmacher bringen, den Güssel drunter stellen. Also Mami muss zufrieden sein und Papi ist dafür verantwortlich.
Ha 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 ha. Ja, also ich sehe das als großen Vorteil, wenn die Frau glücklich ist. Ja. Also dass dieser Spruch Happy Wife, Happy Life, in Amerika ist der, glaube ich, schon relativ lange gang und gäbe. Ich habe das immer auch ein bisschen als mein Lebensmotto empfunden. Ja. Vielleicht liegt das daran, dass ich... Nein, das kann ich jetzt nicht am Radio sagen, das ist jetzt zu persönlich. Aber ich glaube doch, das Leben ist einfacher, wenn man aufeinander schaut. Und ich schaue gerne zu meiner Frau, schaue gerne, dass sie glücklich ist und zufrieden ist mit mir. Und da gehören solche Dinge dazu, dass man aufmerksam ist. Und meine Frau ist ja auch aufmerksam mir gegenüber, ich arbeite mehr als sie. Ich bin auch glücklich, wenn ich nach Hause komme und ich muss nicht um 6:30 oder noch das ganze Abendbrot kochen und die Kinder ins Bett bringen, sondern dass man da sich abwechselt. Wer mehr Zeit hat, wem es in dem Moment besser geht, schaut auf den anderen, der vielleicht ein bisschen ausgelaugt ist oder so. Ja.
Es ist immer noch so, dass wenn man die genau hinschaut, ist die Arbeitsteilung nicht ganz gerecht, sondern am Schluss, wenn dann die Kinder im Bett sind, dann ist die Frage, wie viel übernimmt dann der Mann an Aufgaben noch, die unangenehm sind, das Putzen, das Waschen, das Aufräumen und so. Da hapert es auch in der Arbeitsteilung. Also es bleibt an der Frau und wir hängen.
Ja, aber lustigerweise gibt es auch da eine Studie und deshalb meine Kritik oder vielleicht meine Zurückhaltung solcher Studien gegenüber, da wurde ja aufgerechnet, wie viel Arbeit leistet ein Mann und eine Frau, und zwar Familie, Freiwilligenarbeit und monetäre Arbeit, und da kam dann, glaube ich, der Mann arbeitet eine Stunde mehr pro Woche, insgesamt, wenn man alles zusammenrechnet. Und ich denke dann, das kann jede Familie, schaut das dann an und schaut, ja, ist jetzt das bei uns, ist es ganz anders, und dann wird so ein Querschnitt gemacht, den ich irgendwo nicht
um die Stunden, sondern es geht um die Teilung auch der unangenehmen Aufgaben und der belastenden. Und
es geht Sachen. Wahrscheinlich auch ein bisschen darum, wie viel der Arbeit ist schlussendlich für das allgemeine Wohl der Familie zuständig und wie viel ist eben für die private Karriere. Und da übersteigen die Männer natürlich die Frauen immer noch massiv.
Heinrich Nufer, haben Sie das auch so erlebt, dass Sie Ihre Frau bei Laune halten sollten, müssen, wollen?
Ja, wir haben uns gegenseitig bei Laune gehalten, wenn wir beide müde waren. Wenn ich die Kinder einen Tag betreut habe, um 6 Uhr war Ende Feuer. Also da hatten sie genug von mir und ich war am Rande meiner Kräfte. Und dann war ich eigentlich froh, dass meine Frau zurückgekommen ist und die Kinder angesprochen hat. Sie war noch unverbraucht und das hat dann den Ausgleich geschaffen. Aber ich habe dann mich irgendwie verziehen können, im Hintergrund abwaschen oder kochen können.
Ich kann mich gut erinnern, mein Großvater war Bauarbeiter, also Maurer, gelernter Maurer, und der kam 5:30, 6 nach Hause und dann hat er sich aufs Sofa gelegt und hat dann eigentlich nichts mehr gemacht. Und meine Großmutter war die mir gesagt hat, lass den Opa in Ruhe, der hat den ganzen Tag gearbeitet. Und meine Großmutter hat den ganzen Abend dann noch gekocht für die Kinder und für die Familie, die Kinder ins Bett gebracht. Und das ist eine Arbeit, die damals offenbar nicht so geschätzt wurde. Und mittlerweile jetzt, durch das, dass ich eben auch diese Familienarbeit übernehme mitunter und die Kinder betreue, sehe ich, was das für eine Leistung ist, die Hausfrauen jeden Tag zu erledigen haben. Und so wird einfach auch der Respekt dieser Arbeit gegenüber größer.
Umgekehrt muss ich auch sagen, wenn ich eben weiß, was es bedeutet, wenn man irgendwie einen langen Arbeitstag hinter sich hat und so viele Sitzungen und jeder will was alle 5 Minuten von einem, dann weiß ich auch, dass man manchmal einfach ein Bier trinken will.
Wenn ich Sie reden höre, Sven Broder, dann denke ich wirklich, es fängt an, sich zu verändern. Mit Ihrem Engagement und Ihrer Art, im Leben und in der Familie zu stehen, fängt sich wirklich das Bild auch für die Hausarbeit, die Kinderarbeit zu verändern. Nicole Althaus, Sie machen den Spagat zwischen Beruf und Familie. Hohe Ansprüche werden an die Frau gestellt. Sind die erfüllbar oder müssen Sie scheitern?
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, die sind erfüllbar, weil ich einen Mann zu Hause habe, wie Herr Broder. Also mein Mann übernimmt 50% von allem. 50%, er ist genauso oft zu Hause wie ich und er macht wirklich 50% der Hausarbeit. Und nur deshalb ist es überhaupt möglich, sonst ginge es nicht.
Welche Erwartungen hat die Gesellschaft oder Mann an eine Mutter heute? Oder sie an sich?
Ja, also ich an mich, ich spreche lieber mal von den gesellschaftlichen Vorstellungen, vielleicht zuerst. Ich meine, die ändert sich natürlich auch immer ein bisschen, oder? Also das ist wahrscheinlich mit alle 3-4 Jahre sind da ein bisschen neue Ansprüche oder haben sich ein bisschen geändert. Aber ich würde sagen, in den letzten 10 Jahren hat sich eben viel geändert. Also vor 10 Jahren, wenn man auch im Wir Elternblätter zum Beispiel, was sehr spannend ist, oder? Wenn man da zurückblättert, dann sieht man, da war vielleicht mal eine Geschichte über die Powerfrau und die Powerfrau war eben eine Mutter und Hausfrau, die auch noch ein bisschen gearbeitet hat. Und heute ist es schon ein bisschen so geworden, dass wir in der Schweiz vor allem so ein Konkordanzbild der Mutter haben. Ich sage dem so Konkordanzbild irgendwie. Man hat sich irgendwie geeinigt, eine gute Mutter, die arbeitet zwischen 20% und 60%. Diejenigen, die weniger arbeiten, gehören in die Schublade Hausmütterchen, Emanzipationsverräterinnen und Glucken.
Also schlecht?
Schlecht, genau. Und diejenigen, die mehr als 60% arbeiten, sind Rabenmütter, die vernachlässigen ihre Kinder. Und das in der Mitte ist aber total okay. Das ist akzeptiert.
Das ist eigentlich der Anspruch an die Mütter.
Genau, und
heute.
Ich meine, ich finde diese Schubladisierung total idiotisch, weil es wird überhaupt niemandem gerecht. Ich finde, wie Sven, ich glaube, das Wichtigste ist, wenn eine Mutter zufrieden ist. Und ich glaube, das ist, für mich ist eine gute Mutter eine Mutter, die ihr Kind nicht so haben will, wie sie selbst ist und deren Kind aber auch nicht irgendetwas erfüllen muss, was sie selbst nicht erreicht hat. Und ich glaube, das geht am besten, wenn man einfach selber zufrieden ist mit dem Leben, das man geführt hat.
Aber es braucht schon noch etwas mehr. Also ich habe ein interessantes Erlebnis gehabt. Ich wurde als junger Leiter des Meyerhofer-Instituts vor die Frauenkommission geladen, als man darüber diskutierte, ob man die Frauen gleichberechtigt machen soll. Und ich habe dann der Kommission, da waren also bekannte Leute drin, gesagt, ich bin, glaube ich, im falschen Film. Das ist doch eine moralische Frage, eine ethische Frage. Mann und Frau sind gleich. Aber die Folgerung daraus ist, dass man sicherstellt, dass die Kinder eine umfassende Betreuung bekommen und die nötigen Grundbedürfnisse abgedeckt bekommen. Dann haben alle wütend geschwiegen. Also auch die sehr linken Leute da, bis dann ein Universitätsprofessor, ein Staatsrechtler gesagt, wenn ich das höre, dann muss ich sagen, ich habe meine Frau jetzt eigentlich während Jahrzehnten für meine Karriere gebraucht. Und natürlich auch die Kinder mussten ihm immer nachziehen. Ich habe dann gesagt, sie haben das festgestellt. Es ist tatsächlich so, dass es mit der Einführung der Gleichberechtigung der Frau ist dieses, das kann man nicht einfach so nur auf dem Papier machen, sondern das hat Konsequenzen.
Ja, und es wird auch schwieriger. Ich meine, das ist eben die Frau und die Kinder sind nachgezogen. Früher war das einfach selbstverständlich und heute sind da zwei Jobs und zwei Orte und das muss alles austariert werden. Natürlich ist das viel schwieriger, als wenn die Rollen klar verteilt sind. Also ich finde auch, das macht das Leben nicht einfacher.
Aber eben, es gibt ganz unterschiedliche Realitäten. Also ich finde das, was er angesprochen hat, Herr Nofer, finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Diese vorschulische Betreuung, die hat in der Schweiz einen ganz schlechten Ruf, obwohl man einfach, wie man so den Tatsachen nicht in die Augen schaut. Und ich habe enorm profitiert von der Erfahrung von erfahrenen und gut ausgebildeten Kindererzieherinnen. Die haben uns kleine Rituale beigebracht, die uns das Zähneputzen zu Hause vereinfacht haben. Und da können Leute mit Erfahrung, früher waren das die Großeltern, heute sind es eben vielleicht die, ist es ein bisschen outgesourced und professionalisiert. Das muss aber nicht schlecht sein.
Heinrich Nofer, was macht denn glücklich in Bezug auf Kinder?
Ja, ich bin froh, wenn ich die Aufgaben, die mir die Kinder stellen oder die Bedürfnisse, die Kinder haben, wenn ich denen entsprechen kann und ihnen vieles abdecken kann, damit sie selber auch wieder von diesem sicheren Punkt aus, also diese Geborgenheit, diesen Schutz, dieses wachsam aufeinander achten oder so, wenn sie das nachher als Basis haben, um wieder den Schritt in die Welt hinaus zu machen. Es ist eine Chance für die Kinder in einem größeren Kontext auch wieder Erfahrung zu sammeln.
Nicole Althaus, wenn Sie mir den Satz beenden könnten zum Schluss dieser Sendung. Es ist gut, Kinder zu haben, weil?
Weil es wahrscheinlich unter anderem die selbstloseste Leistung ist, dass man diejenigen liebt, die einem am allermeisten fordert und manchmal über die Grenzen treiben.
Sven Broder, es ist gut, Kinder zu haben, weil?
Weil es ohne bestimmt langweiliger gewesen wäre die letzten 7 Jahre. Ja, weil sie glücklich machen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.